Deutschland gibt hunderte Milliarden Euro für Rüstung aus. Auf großen Plakatwänden wird für den Soldatenberuf geworben. Das Jahr 2039 ist als besondere Zielmarke ausgegeben. Dann soll die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas sein. Ausgerechnet 2039. Mal abgesehen vom Realitätsgehalt solcher Wünsche und Vorstellungen, das Kriegsgetrommel, die Kriegsrhetorik so vieler Akteure auf vielen Kanälen ist inzwischen nicht mehr zu überhören. Ein Ereignis wie die Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen wird sofort mit Russland in Verbindung gebracht, obwohl es dafür keine Belege gibt. Ein Terrorismusexperte fordert im Fernsehen Vergeltung dafür und ein deutscher Journalist will der Ukraine helfen, mehr Russen zu töten. Das Denken und die Sprache sind außer Rand und Band und besonnene Stimmen, die sagen, wir wollen keinen Krieg, wir müssen versuchen zu verhandeln mit Russland. Diese Stimmen sind, zumindest in den Mainstream-Medien, in der absoluten Minderheit. Umso wichtiger, dass wir sie hier im Kontrafunk zu Gehör bringen. Ich begrüße den Brigadegeneral AD der Bundeswehr, früheren Gruppenleiter im Bundeskanzleramt und militärpolitischen Berater von Angela Merkel, den Historiker und Buchautor Dr. Erich Fahrt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Fahrt, steuern wir unaufhaltsam auf einen Waffengang mit Russland zu oder gibt es noch Ausweichmöglichkeiten?
Naja, ein Krieg mit Russland ist nicht zwingend, aber Sie haben ja in Ihrem Vorspann schon richtigerweise erwähnt, die Eskalation ist enorm, also auch im politischen Bereich, natürlich auch was die Sicherheitslage anbelangt insgesamt. Nicht? Also man deeskaliert nicht. Das ist das Auffällige und man macht immer weiter. Nicht? Und das ist schon eine Entwicklung, die, wenn es schief geht und da keiner gegensteuert, und das kann man nur politisch, dass wir dann am Ende in einem europäischen Krieg landen. Die Gefahr ist schon sehr groß.
Wenn man sich die aktuelle Berichterstattung in den Mainstream-Medien anschaut, dann scheint sich der Wind gedreht zu haben und die Ukraine auf dem Vormarsch zu sein. Stimmt das?
Nein, das ist nicht richtig. Also ich muss sagen, die militärische Lage im Donbass ist für die Ukrainer desolat. Also die Russen stoßen doch bei Slowjansk und Kramatorsk, also in diesem Festungsgürtel vor, wenn auch langsam und stetig, wenn auch unter großen Verlusten. Und die Russen haben jetzt kürzlich auch die Hafenanlagen in Odessa mehr oder weniger neutralisiert, die wichtig sind für den In- und Export der Ukraine. Und das waren schon tiefe Schläge letztlich, die die Ukraine erleiden mussten. Dann haben wir auf der ukrainischen Seite auch diese enorme Anzahl von Deserteuren. Also Hunderttausende von Wehrfähigen haben sich so und so schon längst ins Ausland abgesetzt. Und der ukrainische Sozialminister, das war mir auch komplett neu, der hatte neulich gesagt, also von diesen ehemals mehr als 40 Millionen Ukrainern seien nur noch etwas mehr als die Hälfte im Land. Und dass arme Leute, alte Leute, eben Menschen, die in diesem Land eben ausharren müssen, weil sie keine Alternative haben. Und der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Saluschny, den ich sehr schätze, der auch einen sehr guten militärischen Sachverstand hat, der hat eben auch nochmal deutlich gesagt, mit Blick auf diese spektakulären Drohnenangriffe aus der Ukraine in die Tiefe Russlands rein, dass das nicht ein Mittel ist, diesen Krieg zu drehen, wie er immer sehr stark in den westlichen Medien auch verkauft wird. Die Ukraine ist in einer sehr schlimmen militärischen Lage und das politische Überleben von Selenskyj hängt davon ab, förmlich diesen Krieg auszuweiten, sprich Europa in diesen Krieg hineinzuziehen. Und das ist genau das Gefährliche aus der europäischen Sicht, dass man bei aller Unterstützung der Ukraine diese Eskalation in einem Krieg nicht mitmacht und da einfach gegensteuert. Das ist sehr wichtig, sonst landen wir in einem Krieg mit Russland.
Bleiben wir mal noch kurz bei dem Krieg in der Ukraine. Sie sagen, die Ukraine ist militärisch in einer schlimmen Situation, aber Russland kommt ja auch nicht so voran dort, wie es vielleicht erwartet hatte.
Ja, das ist natürlich richtig, weil wir einfach durch diese Drohnenkriegführung ein transparentes Gefechtsfeld haben. Also jede Bewegung am Boden wird aufgeklärt und in Echtzeit bekämpft. Das ist ein neues Kriegsbild. Das Ganze ist sehr, sehr festgefahren natürlich. Es gibt wenig Bewegung auf beiden Seiten. Es gab ja Versuche auch der Ukrainer, das war 23, mit Großoffensiven letztlich die Russen da rauszudrücken aus dem Donbass, was fehlgeschlagen ist, weil das alles operative Konzepte sind, die nicht mehr greifen. Wir haben durch die Drohnenkriegführung ein komplett neues Kriegsbild. Und das ist eben der Grund, weshalb die Russen da nur langsam vormarschieren. Und deswegen halte ich es auch für abenteuerlich zu behaupten, die Russen seien dabei, im Sinne dieser Domino-Theorie, erst die Ukraine zu erobern und dann, wenn sie frei sind, dann auch die NATO anzugreifen. Davon sind die russischen Kräfte weit entfernt. Aber sie sind natürlich noch sehr, sehr stark und im Verhältnis zur Ukraine natürlich stark genug, um sicherzustellen, dass die Ukraine keine Chance hat militärisch. Und man muss eben auch sehen, dass Russland eine Nuklearmacht ist, die stärkste Nuklearmacht der Welt. Das heißt, wenn sie an die Wand gedrückt würde, Russland, dann würde sie nuklear zurückschlagen. Und das wollen wir nicht hoffen. Es ist auch nicht so. Noch haben die Russen klar die Eskalationsdominanz und die werden sie auch nicht abgeben.
Nun wird in Deutschland und Europa enorm aufgerüstet. Als Begründung dafür wird immer wieder auf Russland verwiesen. Halten Sie eine Bedrohung aus Russland für realistisch? Also plant der Kreml den Einmarsch in Deutschland?
Nein, das plant er sicherlich nicht. Aber es ist natürlich so, dass der potenzielle Gegner für den Westen, für Westeuropa derzeit, leider ist das so gekommen, auch mit Mitschuld des Westens, nur Russland sein kann. Und dann muss man natürlich auch sehen, die Bundeswehr ist in einem dramatisch schlechten Zustand und muss aufgerüstet werden, aber eben mit Maß und nicht mit dieser Maßlosigkeit, mit diesen Milliardenausschüttungen, die halte ich für total verfehlt. Wenn man da ein bisschen vernünftiger mit umginge, mit diesem Geld. Es bringt auch nichts, wissen Sie, auf einem Kaktus jeden Tag 100 Liter abzuladen und zu hoffen, der wird dadurch ins Blühen kommen. Also es braucht einfach Zeit. Wenn ich da als Militärexperte drauf schaue, ja, die stärkste Armee Europas ist derzeit die russische, dann kommt die ukrainische, dann mit ganz, ganz viel Abstand kommen dann die französischen, die britischen oder die deutschen Streitkräfte. Also ich finde es auch nicht zielführend, wenn Deutschland die stärkste Militärmacht Europas wird. Das löst ja auch schon Ängste bei unseren Nachbarn aus, sondern es ist wichtig, dass Europa als Ganzes auch militärisch handlungsfähig wird und nicht nur das sagt, was Washington will, sondern dass wir auch ein Stück weit unsere eigene Interessenlage sehen. Und ein Krieg in Europa ist eben nicht im europäischen Interesse, ist vor allen Dingen nicht im deutschen Interesse. Und das ist aus der amerikanischen Perspektive anders. Und da muss man eben aufpassen, dass man da eben nicht in ein Kriegsszenario hineintappt.
Sie sind ja jemand, der sich immer wieder dafür einsetzt, dass mit Russland Verhandlungen angestrebt werden, gesucht werden. Viele Politiker und sogenannte Experten in Deutschland sagen aber einfach, Putin will keine Verhandlungen, da könne man lange warten. Was stimmt denn nun?
Naja, Putin hat ja kürzlich noch Verhandlungsangebote gemacht. Er hat ja sogar Namen genannt. Also das kann man nicht sagen, dass sie das nicht wollen. Und dann muss man auch sehen, dass die Russen mittlerweile ja seit dem Amtsantritt von Trump eine Hotline haben aus dem Kreml in das Weiße Haus. Und auch die Generalstäbe, auch die Geheimdienste haben eine ständige Kommunikation mit den Russen. Also die Russen reden ja schon, nur nicht mit den Europäern, nicht mehr mit den Deutschen, aber mit den Amerikanern schon. Und daran kann man ja auch sehen, wer letztlich die Entscheidungen fällt, wenn es um Krieg und Frieden geht. Das ist Washington und Moskau und nicht EU-Brüssel und am allerwenigsten Berlin. Und man hat ja jetzt auch bei diesem Sprengstoffanschlag in Leipzig gesehen, dass so eine Hotline einfach, so Kommunikationskanäle einfach nötig sind, um bei solchen Zwischenfällen eben auch miteinander reden und kommunizieren zu können. Also wenn man das nicht macht oder machen will, dann ist man eigentlich ziemlich dumm. Und dann überlässt man das dem Big Brother, den Amerikanern, und dann vertraut man amerikanischen Geheimdienstberichten, die dann sagen, die Russen stecken dahinter, hinter diesem Anschlag in Leipzig, was nicht erwiesen ist. Wir hatten im Kanzleramt immer gute Drähte nach Moskau, nicht spannungsfrei. Also ich habe das nun selber in meiner Zeit auch erlebt, aber sie waren eben da. Und ich halte es für gefährlich einfach, vor allen Dingen in dieser sicherheitspolitisch angespannten Lage, kurz vor der Möglichkeit eines Krieges, dass man auf diese Kanäle verzichtet. Und man muss da wirklich aufpassen. Aus amerikanischer Sicht ist ein Krieg in Europa eine durchaus rationale Option, weil deswegen in den USA keine Fensterscheibe zu Bruch geht. Aber wenn wir hier in ein Kriegsszenario gehen, vor allen Dingen in Deutschland, das hoch verwundbar ist, und das kann man ja ermessen, was da auf uns zukommt mit diesem Operationsplan Deutschland. Das ist ja ein Plan, wie Deutschland funktionieren soll im Bündnisfall, aber kein Plan, der uns schützt. Das ist ein dramatisches Szenario. Ich habe da auch in meinem Buch Ernstfall für Deutschland darauf hingewiesen. Und das müssen wir vermeiden. Und wenn wir da landen, haben wir politisch alles falsch gemacht, aus welchen Motiven auch immer.
Es scheint so, dass derzeit die regierenden Politiker in Deutschland und auch in anderen europäischen NATO-Staaten kein Interesse daran haben, mit Russland in Diplomatie, in Verhandlungen zu treten. Was will man dann? Die weitere Eskalation des Ukraine-Krieges, wird das bewusst in Kauf genommen oder gar angestrebt? Also von welchen Interessen werden solche Politiker geleitet, die offenbar mehr für die Ukraine übrig haben als für ihr eigenes Land?
Also das beschäftigt mich auch. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die politische Landschaft in Europa im Umbruch ist. Der Economist hat neulich einen Artikel rausgegeben, MAGA kommt nach Europa. Nicht? Also wir haben hier rechtspopulistische Parteien in allen europäischen Staaten und die wollen diese Gangart in den Krieg eben nicht. Das ist ja das Faszinierende im Grunde genommen, dass eigentlich klassisch in Deutschland, also seit ich lebe, im Grunde genommen die Linke zuständig war für Friedenspolitik. Und dass jetzt es die Rechte ist, die Frieden, Ausgleich mit Russland sucht und deswegen als fünfte Kolonne verunglimpft wird. Und da ist viel Bewegung in Europa und das muss man abwarten, ob es wirklich dazu kommt. Ja, es ist für mich auch eben erstaunlich, dass vor allen Dingen aus dem linken, grünen Lager die bellizistischen Stimmen am lautesten sind. Oft von Leuten, die nie beim Militär waren, die nie eine Kaserne von innen gesehen haben, die früher Pazifismus pur gepredigt haben und heute angeblich geläutert sind angesichts dieses Völkerrechtsbruchs der Russen, der ja natürlich ein Völkerrechtsbruch war, dieser Krieg gegen die Ukraine und auch ist, aber muss ja die Kirche im Dorf lassen. Also völkerrechtswidrige Kriege, naja, da kann man in der jüngeren Geschichte ein ganzes Dutzend von Beispielen aufzählen. Also im Grunde genommen diese Bereitschaft, auch intentional zu eskalieren bis in einen Krieg hinein und all in zu gehen für ein anderes Land und das eigene dabei quasi aufs Spiel zu setzen, halte ich für sehr, sehr unpatriotisch und äußerst bedenklich.
Neben Ihnen, Herr Fahrt, setzen sich auch andere ehemalige Militärs für Frieden und Diplomatie ein, wie etwa General Kujat oder der österreichische General Greindl. Es sind eben immer die, mit Verlaub gesagt, Älteren, die diesen Mut aufbringen, gegen den Strom zu schwimmen. Warum sagen jüngere, noch aktive Militärs nichts? Ist denen die eigene Karriere wichtiger als das eigene Land oder sehen die jüngeren Militärs tatsächlich diese Gefahr nicht? Was hören Sie da aus Ihrer ehemaligen Truppe?
Ach, ich glaube, dass das für alle Soldaten schon ziemlich klar ist, dass wir in eine eskalatorische Situation hineingehen und dass das letztlich auch politisch getriggert wird. Und man kann von aktiven und jüngeren Soldaten nicht verlangen, dass sie sich da querstellen. Also wir sind die Ehemaligen, wir sind da raus, wir sind dann auch nicht so, naja gut, wir werden auch unter Feuer genommen und kriegen unseren Druck ab. Wir wissen ja aufgrund unseres Berufes, was Krieg bedeutet. Nicht? Viele äußern sich nicht, aber das ist ja nicht nur bei den Soldaten so. Es ist ja auch so, wenn man nach den Umfragen geht, die Hälfte aller Deutschen will diesen Eskalationskurs nicht, also will auch nicht diesen möglichen Krieg. Und sie werden aber medial und politisch nicht repräsentiert. Also die Mehrheit der Journalisten, der Politiker, der Intellektuellen, der Medien- und Kulturschaffenden ist auf einem ganz anderen Trip. Also da ist eine Repräsentationslücke, die nicht nur bei den Militärs ist, bei den Aktiven, sondern überhaupt. Und dann diese Mentalität, die wir in Deutschland haben, das erinnert mich so ein bisschen an die Spätzeit der DDR. Nicht? Also man traut sich auch nicht mehr das zu sagen, was man wirklich denkt, bis hin zu dem, was man wirklich wählt. Und man hält sich da auch zurück, was will sich da nicht outen, was die eigene Einschätzung auch des Ukraine-Krieges anbelangt. Ich habe keinen Zweifel, dass die meisten Deutschen es genauso sehen wie ich auch. Sie sind nur nicht politisch medial repräsentiert und deswegen sind ja auch diese Stimmen so wichtig, einfach um der Mehrheit eine Stimme zu geben, sonst hätten sie die nicht. Das ist eigentlich ja Aufgabe der Medien und das finde ich auch sehr bedauerlich, diese Einseitigkeit einfach. Wir reden von Vielfalt, kulturell, geschlechtsmäßig oder wie auch immer. Im geistigen Bereich, im politischen Bereich haben wir eine ziemliche Einfalt.
Nun wurde der Ukraine vom Westen schon vor Jahren sowohl eine NATO- als auch eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Die NATO-Mitgliedschaft ist momentan vom Tisch, aber die EU-Mitgliedschaft, die schwebt weiter noch im Raum. Was halten Sie davon?
Ich halte davon gar nichts. Also die NATO-Mitgliedschaft, ich war ja damals mit der Bundeskanzlerin 2008 bei dem NATO-Gipfel, als die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine anstand. Und sie hat ja mit Recht gesagt, dass das nicht geht und dass das faktisch Krieg bedeuten würde, der ja dann auch gekommen ist. Es ist im Wesentlichen die NATO-Mitgliedschaft und alles, was zur Vorgeschichte der russischen Aggression einfach gehört. Man versteht diesen Krieg nicht, wenn man die Vorgeschichte nicht richtig sieht oder nicht richtig erkennt. dass es eben letztlich vor allen Dingen den Amerikanern darum ging, in den Regierungen vor Trump die Ukraine aus dem russischen Machtbereich rauszudrücken und in den westlichen zu integrieren über die NATO-Mitgliedschaft. Das läuft jetzt nicht mehr, das ist auch nicht machbar, das wird Russland auch niemals zulassen. Die EU-Mitgliedschaft ist jetzt der nächste Versuch, aber wir haben da auch eben die Beistandsverpflichtung nach Artikel 42 mit einer noch höheren Verpflichtung als im NATO-Vertrag. Und ich finde, das ist auch ein sehr unglücklicher Weg. Also man muss die Ukraine irgendwo europäisch einbinden, aber das kann man auch über eine privilegierte Partnerschaft. Also ich halte von der EU-Mitgliedschaft der Ukraine nichts, mal abgesehen auch von dem Zustand des Landes und die Korruption und die wirtschaftliche Situation des Landes. Also wir würden uns komplett überheben dabei. Und ich glaube auch nicht, dass das realistisch ist, dass das stattfindet. Und es gibt auch immer mehr Mitgliedstaaten in der EU, die das einfach nicht wollen. Die werden diesen Weg einfach nicht mitgehen.
Über den Ukraine-Krieg und die Gefahr einer Ausweitung sprach ich mit dem Brigadegeneral AD, früheren Gruppenleiter im Bundeskanzleramt und Merkel-Berater Dr. Erich Fahrt. Sein aktuelles Buch hat er gemeinsam mit Klaus von Dornani geschrieben. Es heißt Frieden, wie geht das? Und ist im Westend Verlag erschienen. Herr Fahrt, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Arndt.